Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich, so schreibt er, auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Als Mitältester also. Das heißt, als einer, der auch Ältester ist, kennt er die Anfechtungen, die Probleme und Schwierigkeiten und auch die Gefahren, die mit dem Ältestendienst verbunden sind. Er kennt sie aus eigener Erfahrung. Hier spricht also nicht jemand vom grünen Tisch, wie wir zu sagen pflegen, sondern hier spricht jemand aus der eigenen persönlichen Erfahrung heraus. Und jeder von uns kann das nachvollziehen, dass wir uns lieber etwas sagen lassen von jemandem, der zumindest ähnliche Erfahrungen gemacht hat, wie wir sie gemacht haben, als von jemandem, der keine Ahnung von bestimmten Dingen hat, die uns im Augenblick brennend bewegen. Wir sind viel eher bereit, jemandem etwas abzunehmen, wenn wir wissen, er ist durch ähnliche leidvolle Erfahrungen gegangen, wenn wir im Augenblick eben auch in solch einer Situation stecken. Als wenn es sich um einen Menschen handelt, der kühl und kalten Herzens einen Kommentar abgibt zu irgendwelchen Dingen. Ich lese dazu ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, dass das noch einmal unterstreichen soll. Da schreibt der Apostel Paulus im 1. Kapitel in den Versen 3 und 4: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Das ist eine wunderbare Bezeichnung Gottes, der Vater der Barmherzigkeit, Gott allen Trostes. Und hier nennt der Apostel Paulus den Grund dafür, warum Gott uns manchmal sehr, sehr schwere Wege führt, warum es manchmal wirklich tief unten durchgeht, damit wir mit demselben Trost, mit dem wir getröstet werden, auch andere trösten können, die in ähnlichen Situationen, in ähnlichen Nöten sind. Damit wir Verständnis für sie haben, damit wir barmherzig mit ihnen umgehen. Wir alle wissen, dass wir von Natur aus sehr, sehr selbstgerechte Leute sind. Sehr selbstgerecht und unterkühlt. Und da muss Gott uns solche Wege führen, damit wir es lernen, barmherzig zu denken und barmherzig im Umgang mit anderen zu sein. Ich werde dabei erinnert an den Schwiegervater von Ernst, Modersohn, Kropka, so hieß er, ein Mann, der in seinem ganzen Leben bis kurz vor den Toren ewiger Herrlichkeit niemals eine körperliche Not gehabt hat. Er stieg mit über 80 Jahren noch auf hohe Berge. Er wusste gar nicht, dass er ein Herz hatte. Das kannte er gar nicht. Aber dann, als es so langsam dem Ziel entgegenging, da legte ihn Gott aufs Krankenlager. Und da wurde ihm bewusst, dass er in seinem Urteil gegenüber Schwächeren in der Vergangenheit immer wieder doch ein Stück unbarmherzig gewesen ist. Er kannte ja Schwäche, körperliche Schwäche oder nervliche Schwäche nicht aus der eigenen Erfahrung. Und wenn wir bestimmte Dinge nicht mitgemacht haben, dann sind wir eben so kühl und so selbstgerecht im Urteil anderen gegenüber. Er lernte das dann noch. Er tat Buße darüber. Gott zeigte ihm noch manches auf dem Krankenlager. Gott muss uns also solche Wege führen, um selbst getröstet zu werden durch das Evangelium, durch das Wort Gottes und andere besser verstehen und dementsprechend auch trösten zu können. Ich denke zurück an den ehemaligen Direktor der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, Pastor Affeld. Pastor Affeld kehrte niemals den Direktor heraus, sondern er war ein Bruder unter Brüdern. Das war das Besondere an ihm. Womit hatte das zu tun? Nun, er war, bevor er Direktor der Evangelischen Gesellschaft wurde, zunächst einmal einige Jahre Prediger. in der Gemeinschaft in Schalksmühle. Bevor er dann das Pfarramt dort in Schalksmühle übernahm und dann als Direktor von der evangelischen Gesellschaft berufen wurde. Das heißt also, er kannte das Dasein, das Leben, den Dienst der Prediger innerhalb der evangelischen Gesellschaft aus eigener Erfahrung. Und deshalb war er unter uns ein Bruder unter Brüdern. Man hatte niemals den Eindruck, er redet von oben herab. Er ist eben der Direktor und wir sind nur die einfachen Prediger. Sondern man hatte immer den Eindruck, er ist einer von uns. Einer unter uns und einer von uns, der uns versteht. Und darum ist das so wichtig, dass es hier heißt im 1. Petrusbrief, als Mitältester ermahne ich euch. Also nicht als einer, der nicht weiß, worum es im Ältestendienst geht. Als Mitältester stellt Petrus sich mit unter die göttlichen Ermahnungen. Er redet also hier nicht als einer, der die Ermahnungen, die Gott ihm selbst ja gegeben hatte durch den Heiligen Geist für die Gemeinde, als hätte er diese Ermahnungen selbst gar nicht nötig, sondern er stellt sich mit darunter. Das ist wichtig überhaupt für die Verkündigung des Evangeliums, dass derjenige, der das Wort Gottes verkündigt, sich zunächst einmal selbst mit darunter stellt, sich selbst vom Wort Gottes durchrichten lässt, bevor er es dann an andere weitergibt. So ist es mir auch ergangen, als ich mich hier auf diesen Abschnitt vorbereitet habe, geht es ja eben speziell um den Ältestendienst und da stellt man sich in Frage und da wird einem ganz neu bewusst, welche eine Verantwortung man hat vor Gott in diesem Dienst. Welche enorme Verantwortung, sodass man sagen möchte, Herr, am liebsten möchte ich hier ausbrechen, am liebsten möchte ich diesen Dienst nicht tun. Er ist mir zu schwer. Die Verantwortung ist mir zu groß. Also zunächst muss Gott zu uns selbst reden. Dann kann er durch uns auch zu anderen reden. Und das haben wir hier auch bei Petrus. Gleichzeitig, und das ist natürlich auch wichtig, äußerst wichtig, gleichzeitig redet Petrus hier in apostolischer Vollmacht. Er nennt sich ein Zeuge der Leiden Christi. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi. Das heißt also, er war Zeuge, Augenzeuge der Passion des Herrn Jesus Christus. Und gleichzeitig hatte er Teil an der Herrlichkeit des Herrn Jesus, wenn wir daran denken, dass er ihn sah auf dem Berg der Verklärung, einer Vorschattung zukünftiger Herrlichkeit. Er sah ihn also genauso, wie wir ihn sehen werden, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Auf dem Berg der Verklärung haben wir eine Vorschattung, eine Vorwegnahme dessen, was kommen wird, wenn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit in diese Welt kommen wird. Daran hatte Petrus teil. Er kannte ihn als den auferstandenen Herrn. Von daher wusste er, dass er einmal mit ihm regieren wird in Herrlichkeit. Er war Apostel. Ein Apostel Jesu Christi. Sein Wort an die Gemeinde hat göttliche Autorität. Und das bedeutet, dass es seinen Lesern nicht in ihr Belieben gestellt ist, ob sie sein Wort annehmen oder nicht. Es geht so, wie Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich. Das heißt also, jedes Wort in den Briefen, in den neutestamentlichen Briefen, ist voll von göttlicher Autorität. Es gibt ja manche, die sagen, ja, der Apostel Paulus hat gesagt oder Petrus hat gesagt, aber Jesus, ja, aber das, was Petrus gesagt hat, das, was Paulus gesagt hat, das hat der erhöhte Herr durch sie gesagt. Das hat göttliche Autorität. So sehen wir also beides. Auf der einen Seite nennt Petrus sich Mitältester, stellt sich auf dieselbe Stufe wie die Ältesten, die er hier ermahnt und ermutigt. Und auf der anderen Seite macht er ihnen deutlich, das, was ich euch jetzt zu sagen habe, das sind nicht meine Worte, das ist Gottes Wort. Das hat göttliche Autorität. Das Bild nun, das die Gläubigen als eine Herde von Schafen darstellt, hat seine Wurzeln bereits im Alten Testament. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. So heißt es hier. Im Psalm 80 betet Asaf: Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe. David spricht im Psalm 23, jeder unter uns kennt diese Worte: Der Herr ist mein Hirte. Und bereits Jakob sagt am Ende seines Lebens: Der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Ein ganz wunderbares Wort. Auch wenn wir das auch sagen können am Ende unseres Lebens: Der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Was das beinhaltet: Der für mich gesorgt hat, der mich geführt hat, geleitet hat, der mich auf rechter Straße geführt hat, um seines Namens willen, der mir alles gegeben hat, was zu meiner Seligkeit nötig ist und mich auch äußerlich, materiell versorgt hat. Es ist der Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Wir kennen das Wort aus Johannes Kapitel 10. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Schafe brauchen einen Hirten, der sie leitet, der sie auf grüne Auen und zum frischen Wasser führt, der sie vor wilden Tieren schützt und sie zurückholt, wenn sie auf Abwege geraten sind. Ihr Lieben, wie heißt es im Psalm 119, im 176. Vers? Das ist der letzte Vers in diesem Psalm. Da sagt David: Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf, suche deinen Knecht. Er weiß, als Schaf in der Herde Christi bin ich von mir aus ohne Orientierungssinn. Wenn ich mich verirre, dann brauche ich den guten Hirten, der mir nachgeht und mich wieder zurückholt. Das ist ein wunderbares Bild, das Petrus hier gebraucht und das die Heilige Schrift immer wieder gebraucht, das Bild vom Hirten und der ihm anvertrauten Herde, der ihm anvertrauten Schafe. Gemeinde Jesu braucht also eine gute geistliche Führung. Und es ist die Aufgabe der Ältesten in der Gemeinde, diesen Hirtendienst zu tun. Sie sollen die Herde weiden. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Luther hat in einer seiner Tischreden Psalm 23 ausgelegt. Es ist interessant, das einmal zu lesen. Und über den Segen des Wortes Gottes gesprochen. Also alles in diesem Psalm bezieht er praktisch auf das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist es also, womit die Gläubigen geweidet werden. Und darum, so sagt die Schrift, sollte ein Ältester lehrfähig sein. Das heißt also, er sollte sich auskennen in der gesunden biblischen Lehre. Das bedeutet nicht unbedingt, dass er eine spezielle Gabe der Verkündigung haben muss. Wir lesen in 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17, dass hier von der Schrift her ein Unterschied gemacht wird. Da heißt es: Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Menge hat das so übersetzt, diesen Schlusssatz: Besonders diejenigen, die sich als Prediger und Lehrer mühen, die als Prediger und Lehrer mit Eifer tätig sind. Das heißt also, unter der Ältestenschaft gibt es solche, die diese spezielle Gabe haben, aber auch solche, die diese spezielle Gabe der Verkündigung nicht haben. Dennoch sollten auch Letztere lehrfähig sein, so heißt es an anderer Stelle. Das bedeutet, ich sage es noch einmal, dass sie sich in der gesunden biblischen Lehre auskennen. Sie sollten eine klare Vorstellung haben vom Evangelium. Sie sollten unterscheiden können zwischen Gesetz und Evangelium. Und sie sollten in der Lage sein, zu unterscheiden zwischen dem, was von oben kommt und vom Wort Gottes her gedeckt ist, und dem, was nicht von Gott kommt. Und da haben wir ja viel, viel in unserer Zeit, was da an Falschgeld unterwegs ist, was den Anspruch erhebt, Evangelium zu sein, es aber in Wirklichkeit im Lichte des Wortes Gottes gar nicht ist. Und so haben die Ältesten die Aufgabe, auf der einen Seite die Schafe geistlich zu nähren und auf der anderen Seite sie von den giftigen Kräutern am Wegesrand fernzuhalten. Beide Seiten sind von größter Bedeutung, nicht nur eine Seite. Also wir dürfen als Älteste nicht nur sagen, wofür wir sind, sondern es ist wichtig, dass wir auch sagen, wogegen wir sind. Und das ist klar, dass wir uns damit in unserer Zeit nicht gerade beliebt machen. Heute möchte man nur positiv verkündigen. Das heißt, den Leuten sagen, wenn es überhaupt Evangelium ist, was noch verkündigt wird, und nicht bedürfnisorientierte Botschaft, man möchte den Leuten nur noch sagen, wofür wir sind. Aber man möchte den Leuten nicht mehr sagen, wogegen wir sind. Aber es ist wichtig. Beides gehört nach der Heiligen Schrift zum Verkündigungsdienst und zum Ältestendienst. Grundsätzlich zum Ältestendienst. Das finden wir überall in den neutestamentlichen Briefen, dass Paulus eben auch sagt, wogegen er ist. Dass er geistliche Strömungen, die nicht gesund sind, offenbar macht, in das Licht Gottes stellt und davor warnt. Also ein Hirte, und die Ältesten haben diesen Hirtendienst in der Gemeinde, sollten die Gemeindeglieder, die Gläubigen, warnen vor negativen, vor schlechten, vor verhängnisvollen Einflüssen, die hineinkommen in die Gemeinde Jesu. Ich sagte gerade, das ist in unserer Zeit nicht beliebt. Aber das war offenbar schon zur Zeit Luthers nicht beliebt. Luther sagt, da war ich erstaunt, das bei ihm zu lesen, Luther sagt, nun findet man heute viele Leute, die wohl leiden mögen, dass man das Evangelium predige, man würde heute sagen, positiv predigen, positiv verkündigen, doch dass man nur nicht gegen die Wölfe schreie. Ganz interessant, dass er damals schon diese Beobachtung gemacht hat. Also es gab Leute, die sagten, wir müssen Evangelium verkündigen, das wollen wir tun, aber wir wollen uns nicht abgrenzen. Wir wollen nicht, um Luther zu zitieren, gegen die Wölfe schreien. Warum hat man das getan? Nun, ich denke mal, zunächst einmal war es der Grund, dass man versuchte, auf diese Weise Menschen zu gewinnen. Das steht ja oben an in unserer Zeit, Menschen zu gewinnen, für Christus zu gewinnen. Nicht die Ehre Gottes steht oben an, sondern der Mensch steht oben an. Und das hat sicherlich auch damit was zu tun, dass man dem Leiden ausweichen wollte. Denn sich abzugrenzen und zu sagen, wogegen man ist, damit macht man sich keine Freunde. Und das ganz bestimmt nicht in unserer Zeit. Aber es geht nicht nur darum, dass wir hier lehren und die Ältesten das hochhalten, dass wir allein durch das Erlösungswerk Christi, allein durch die Gerechtigkeit Christi, die uns im Glauben zugerechnet wird, vor Gott bestehen können. Sondern es ist wichtig, dass wir auch aufzeigen, dass diese Lehre, diese biblische Lehre im Katholizismus nicht vertreten wird. Dass der Katholizismus eine falsche Lehre verkündigt. Für ihn ist Glaubensgerechtigkeit ein Prozess. Für uns steht Glaubensgerechtigkeit am Anfang unseres Glaubensweges. Sind wir vollkommen gerecht durch die Gerechtigkeit Christi. Ich las heute Morgen noch in der Stille ein Wort aus Psalm 18, das mich sehr, sehr erquickt und gestärkt hat. Da heißt es, du tust mir wohl. Warum tust du mir wohl? Weil ich gerecht bin vor dir und weil ich reine Hände habe. Weil ich gerecht bin vor dir und weil ich reine Hände habe. Und das ist ein Wort, da tut sich für mich der Himmel auf, wenn ich sowas lese, weil ich es sofort auf unseren Herrn Jesus beziehe. Warum bin ich gerecht vor Gott? In mir habe ich keine Gerechtigkeit. Durch die Gerechtigkeit des anderen, durch die Gerechtigkeit Christi kann ich vor Gott bestehen. Es ist herrliches Evangelium. Da gehören alle Verheißungen mir. Nicht aufgrund meines Gehorsams, sondern aufgrund des Gehorsams des Sohnes Gottes, der mir zugerechnet wird. Reine Hände, wer hat reine Hände? Wer kann sagen, dass er auch da unschuldig ist? Niemand. Und doch können wir es sagen. Warum? Weil uns die reinen Hände unseres Herrn Jesus zugerechnet werden. Das ist eine herrliche Botschaft, die wir haben. Das ist eine Botschaft, die der Katholizismus nicht lehrt und nicht kennt. Das ist eine falsche Botschaft, eine Irrlehre. Wir sagen auch nicht nur, dass wir gerecht sind vor Gott durch den Sohn Gottes, der am Kreuz uns mit Gott versöhnt hat, sondern wir sagen gleichzeitig, wir sind gegen die falsche Lehre des Islam, der die Gottessohnschaft Christi leugnet und auch das Erlösungswerk Christi leugnet. Wir sind gegen den Islam, gegen diese antichristliche Lehre. Wir sind für die Moslems. Wir lieben die Moslems, hoffentlich. Wir haben keine Aversion gegen die Moslems. Und wo wir sie haben, wollen wir uns immer wieder darunter demütigen und beugen und reinigen lassen durch das Blut Jesu. Brauchen wir Vergebung, müssen wir Buße tun. Wir lieben die Moslems, aber wir verneinen den Islam. Das muss klar und deutlich rüberkommen in unserer Zeit. Ich sage es noch einmal, dadurch schaffen wir uns keine Freunde. Im Gegenteil. Das bedeutet, dass wir das Kreuz Jesu auf uns nehmen und bereit sind, Feindschaft zu erdulden und zu erleiden. Ich sage das nicht leichtfertig, sondern ich sage das dann als einer, der von Natur aus wahrhaftig kein Held ist. Im Gegenteil. Aber es muss gesagt werden. Wir sagen auch den Menschen nicht, wenn du zu Jesus kommst, dann bekommst du ein erfülltes Leben, ein gelingendes Leben oder dergleichen. Was auch immer der Mensch sich unter Leben vorstellt, du bekommst es bei Jesus. Das wäre eine bedürfnisorientierte Botschaft. Die verkündigen wir nicht. Wir sagen Nein dazu. Also, wir sagen Ja zum Evangelium vom Sohn Gottes, wie es uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird. Und wir sagen Nein zu allem anderen. Das ist wichtig, dass wir Ältesten das beherzigen. Wir fragen uns zum Schluss, warum ist denn dieser Hirtendienst der Ältesten so verantwortungsvoll? Warum? Was sagt Petrus hier? Weidet die Herde Gottes, so sagt er. Es ist die Herde Gottes. Es ist nicht die Herde eines Menschen. Es ist auch nicht die Herde des Petrus, des Apostel Petrus, sondern es ist die Herde Gottes. Und von daher haben die Ältesten in der Gemeinde eine enorme Verantwortung vor Gott. Diese Gemeinde recht zu führen, recht zu leiten, dass sie nicht in die Irre geht. Ihnen immer wieder zu bezeugen, was Evangelium ist und sie vor falscher Lehre zu bewahren. Es ist die Gemeinde Gottes. Und diese Tatsache sollte den Ältesten einer Gemeinde alle Fahrlässigkeit im Umgang mit den Gläubigen austreiben. Jesus hat uns ein Gleichnis gegeben, wie Gott mit denen umgeht, die sich bewusst an seinen Hausgenossen versündigen. Ich lese das einmal, Matthäus Kapitel 24, die Verse 45 folgende. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Die Gemeinde Jesu hat einen unendlichen Wert in den Augen Gottes. Gott hat sie erkauft mit dem Blut seines Sohnes. Paulus sagt es den Ältesten von Ephesus, Apostelgeschichte Kapitel 20, So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen. Da haben wir die Übersetzung von Luther, Bischöfe. Das sind Aufseher, das sind diese Ältesten, die Hirten in der Gemeinde. Zu weiden die Gemeinde Gottes, jetzt kommt's, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Teuer erkauft mit dem Blut Jesu. Das ist die Gemeinde Jesu. Jeder einzelne Gläubige in der Gemeinde Jesu, teuer erkauft mit dem Blut Jesu. Und da können wir nicht leichtfertig mit umgehen, sondern da haben wir großen Respekt zu haben vor der Gemeinde Jesu. Trotz aller Unvollkommenheit, die man ja auch bei den Ältesten findet. Trotz aller Nöte und Probleme, die mit diesem Dienst verbunden sind, haben wir sie wertzuschätzen, weil sie wertgeachtet ist, die Gemeinde Jesu, in den Augen Gottes. Wir schätzen auch die irrenden Brüder, die irrenden Geschwister, denen wir nicht folgen können auf ihrem Wege. Nicht umsonst sitzen wir hier in diesen Räumlichkeiten zusammen. Wir können nicht allen folgen auf ihren Wegen. Aber wir haben diese Brüder und diese Schwestern lieb. Und wenn sich Gelegenheit ergibt, dann machen wir sie aufmerksam auf diese falschen Wege und wir beten darum, dass der Herr Gnade gibt, dass Menschen da wegkommen davon, dass sie runterkommen von diesen Wegen. Wir schätzen jeden Einzelnen, der zum Leib Christi gehört, teuer erkauft mit dem Blut Jesu. Gut, nun wollen wir auch die Ältesten in der Gemeinde nicht unter Gesetz stellen, unter das drückende Joch des Gesetzes, sodass eine unerträgliche Last auf ihren Schultern liegt. Sie stehen unter der Herrschaft der Gnade. Und jeder, der Ältester ist in der Gemeinde Jesu, lebt von nichts anderem als von der Vergebung unseres Herrn Jesus. Wie alle anderen in der Gemeinde auch. Sind von Natur aus nicht besser, sollten vorbildlich sein, aber sie sind von Natur aus nicht besser und haben immer und immer wieder es nötig, sich zu beugen und zu demütigen vor Gott wegen ihrer Unvollkommenheit, ihrer Sündhaftigkeit, ihrer Fehler, die sie machen und dergleichen. Aber davon leben wir eben auch, von der Gnade. Sonst könnten wir diesen Dienst nicht tun. Wir leben eben von dieser Gnade. Die Gnade ist für uns da. Sie ist nicht nur für die anderen Gemeindeglieder da, sie ist eben auch für die Ältesten in der Gemeinde da, für die Hirten in der Gemeinde. Und unter dieser Gnade wollen wir getrost unseren Dienst tun. Sicherlich in dem Bewusstsein, wie verantwortungsvoll dieser Dienst ist. Aber nicht als solche, die da unter einem drückenden Joch des Gesetzes ihren Weg zu gehen haben. Und die ganze Gemeinde, jeder Einzelne hier unter uns, ist dazu aufgefordert, für die Ältesten zu beten. Ihr Lieben, betet für die Ältesten in dieser Gemeinde. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Kritisieren dürft ihr auch. Und ich hoffe, dass es in wohlwollender Weise geschieht. Ihr dürft auch den Ältesten was sagen. Und wenn nötig, sie sogar ermahnen. Aber vor allen Dingen betet für sie. Dass diese Ältesten selbst unter der Leitung des guten Hirten stehen, und auch die Gemeinde in der Verantwortung vor Gott recht leiten können. Und dazu mag uns unser Herr Jesus Christus, der Erzhirte, wie Petrus ihn dann weiterhin nennt, der Erzhirte seiner Gemeinde, seinen Segen schenken. Amen.